Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter mit der Lehre von und über Gott. Ich würde so sagen, das sind die nächsten herrlichen Bausteine oder Edelsteine. Die wollen wir heute mitnehmen und zu Hause diese Edelsteine weiter betrachten. Kein Gegenstand demütigt das Herz mehr als die Gedanken über Gott. Doch obwohl dieser Gegenstand das Herz demütigt, lässt er es auch wachsen. Wer oft über Gott nachdenkt, gewinnt einen viel weiteren Horizont als der, der nur unseren begrenzten Globus erforscht. Das vortrefflichste Studium, das uns im Glauben wachsen lässt, ist die Lehre über Christus und ihn als den Gekreuzigten und die Erkenntnis der Gottheit in ihrer wunderbaren Trinität. Nichts wird den Intellekt zu beflügeln, nichts das Menschenherz so erheben wie eine gläubige, ernsthafte, anhaltende Beschäftigung mit der großen Thematik über die Gottheit. Und wie dieser Gegenstand zugleich demütigend und erhebend ist, ist er auch auf wunderbare Weise tröstlich. Ja, wir haben in der Betrachtung über Christus ein Heilmittel für alle Wunden. Im Nachsinnen über den Vater kommt all unser Kummer zur Ruhe und unter dem Einfluss des Heiligen Geistes finden wir den Balsam für jede Verletzung. Stammt von einem jungen Mann im Alter von 20 Jahren, Familienname Spurgeon. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, dass wir jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten uns demütigen lassen auf der einen Seite und trotzdem wachsen dürfen. Das, was er hier wunderbar beschreibt. Wir wollen uns heute mit drei Punkten beschäftigen. Insgesamt gibt es ja fünf, aber das wird sich in der Zeit nicht unterbringen lassen. Das Thema Schöpfung oder Wunder, das wird man in einem zweiten Themenkreis nochmal predigen. Ich will mich heute fokussieren auf drei Punkte. Zum einen Gottes Ratschluss und sein Wille, Gottes souveräne Regierung und Gottes Bündnisse. Beginnen wir mal mit Gottes Ratschluss und Wille. Ein Ratschluss, das ist die Festlegung eines Zieles und des Weges dorthin. Das kennt bestimmt jeder, ich kann das von meiner Firma sagen, die oberste Heeresleitung hat beschlossen, wir sollen wachsen, Umsatz mehr, bedeutet, dass bestimmte Dinge in der Firma angepasst werden müssen. Entwicklung und Einkauf, Märkte suchen und so weiter. Man kann es aber auch so sehen, die Regierung in Berlin, was haben wir denn jetzt in dieser Krise, mit diesem Virus, gibt es Beschlüsse, Ratschlüsse und die werden halt umgesetzt. Ihr setzt ja alle hier zum Beispiel mit der Maske. Das ist dann das Ergebnis von diesem Ratschluss, der umgesetzt ist. Und Gottes zentraler Ratschluss haben wir vorher ja angeschaut und angebetet. Das hat die Rettung und das Heil der Menschen zum Ziel. Das ist dieser zentrale Ratschluss. Und im Psalm 33, 11 lesen wir, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und im Gegenzug, Sprüche 19, 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Unser Gott gelangt ohne Änderung zur vollen Durchführung. Er schafft es. Und zwar in allen, die sich auf sein Anraten freiwillig in diesen Weg hineinnehmen lassen. Gott ist in Christus für uns der einzig bestimmende Faktor in unserem Leben geworden. Man kann jetzt sagen, der Ratschluss Gottes ist das Ziel. Der Wille Gottes, der führt ins Ziel. Also nochmal, der Ratschluss Gottes ist das Ziel und sein Wille führt dort hinein. Man kann es aber auch anders sagen, der Ratschluss Gottes ist gleich Gottes Plan der Erlösung. Kannst auch sagen, Gottes Ratschluss ist Gottes Plan der Erlösung. Um das dreht sich heute mein Punkt. Dann kann man die Frage stellen, und ich werde es die Frage stellen, ja, wann oder wo wurde dieser besagte Ratschluss, also das haben wir gerade uns angeschaut, das vollkommene Opfer, stellvertretende Opfer seines geliebten Sohnes Jesus am Kreuz auf Golgatha. Wann wurde dieser Ratschluss gefasst? Der Thomas hat schon gelesen heute. Er liegt in der Ewigkeit. Für dich und mich ist der Begriff Ewigkeit natürlich nicht zu greifen. Aber ich versuche es trotzdem einmal. Wir lesen ja im Wort diesen Begriff vor Grundlegung der Welt. Also muss das vorher gewesen sein, bevor irgendetwas war. Punkt. Und im 1. Petrus 1, 19 bis 20 lesen wir, der Thomas hat es ja gelesen, ihr kennt den Vers, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und jetzt kommt's. Er, hiermit ist Jesus gemeint, war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Hier wurde dieser Ratschluss gefasst. Und woher kommt dieser Ratschluss? Ich sage so, das ist, die Quelle ist der unerschöpfliche Reichtum der Gnade unseres Gottes. Es ist für mich ein Gnadenratschluss. Wie anbetungswürdig ist hier unser Herr. Es wird zudem auch der Mittelpunkt als auch der Ausführende aller Gedanken des Vaters vorgestellt. Es ist sein Sohn Jesus. Und wir haben von den Brüdern schon gehört, wir haben uns ja schon mit der Gottheit beschäftigt und auch mit Jesus, und er ist ohne Anfang wie der Vater, ich nenne nur ein paar, im Wesen gleich wie der Vater, er ist Gott. Und hier haben wir sozusagen einen Einblick in diese Ewigkeiten, die wir nicht ermessen können. Das reicht bei uns so nicht. Aber es ist ein Zustand, da war noch nichts erschaffen worden. Das muss man wissen. Es gab dort zu dem Zeitpunkt keine Engel, es gab keine Schöpfung und natürlich gab es auch keinen Menschen. Es war nichts da, außer der wunderbare dreieine Gott. Und jetzt komme ich auf das, was der Jonas gepredigt hat. Geist, dieses Licht war da, diese ewige göttliche Liebe war da und ich bezeichne das jetzt einmal so, die Glückseligkeit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das war der Zeitpunkt, an dem dieser Ratschluss gefasst worden ist. Wir wissen ja, wer den Ratschluss ausgeführt hat. Ja, wenn man in der Ewigkeit sitzt und sich das so betrachtet, wer bleibt denn von dieser Trinität, von diesen drei Personen übrig? Das ist der Sohn, der wird diesen Ratschluss ausführen. Und er war ja schon wieder vor Grundlegung der Welt geliebt. Herrlich. Das lesen wir ja in Johannes 14, 27. Da spricht der Jesus, denn du, Vater, hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wunderbar, herrlich, wie das ist. Und der Sohn hat diese Zuneigung des Vaters, diese göttliche Zuneigung genossen. Er heißt ja auch an anderer Stelle in Kolosser 1, 13, der Sohn seiner Liebe. Das war der Ausführende. Und liebe Geschwister, es gibt ja im Alten Testament auch eine erste Stelle, wo diese Liebe, der Begriff Liebe, das erste Mal auftaucht. Und es ist im 1. Mose 22, 2. Das heißt, 1. Mose 22, 2. Das ist der Auftrag an den Abraham, den er von Gott erhalten hat. Und da heißt es, horcht mir zu. Und ihr findet jetzt dann die Parallelen zum Vater im Himmel, zu Jesus. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen. Ihr könnt die Verbindung sofort herstellen. Und da kommt es jetzt, den du lieb hast. Und Gott hat seinen Vater, seinen Sohn lieb gehabt, in einer unendlichen Art und Weise. Das ist diese göttliche Agape-Liebe. Seht ihr die Parallelen? Und geh hin in das Land Moria. Das ist auch später der Ort oder die Gegend, wo das Kreuz auf Golgatha platziert wird. Und wo dann dieser Opfertod Jesu stattfinden wird. und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Und das Gewaltige hier ist, Gott hat jetzt das getan, was er an Abraham erspart hat. Er hat seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn am Kreuz auf Golgatha hingegeben, um diesen Ratschluss, um dieses vollkommene Opfer und im Nachgang natürlich die Erlösung der Menschen zu bewerkstelligen. Wir haben das ja vorher angebetet. Ich muss wieder sagen, anbetungswürdiger Herr. Da kann man gar nichts anderes dazu machen, da muss man anbeten. Worin, kann man sich die Frage stellen, wird das Werk Jesu bestehen, wenn ich jetzt aus der Ewigkeit rausschaue, in die Zukunft, Zukunft, das, was sich noch ereignen wird. Da lesen wir in der Apostelgeschichte 2,23, da ist Jesus gemeint, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung, haben wir wieder was drin, Ratschluss und Vorsehung, dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das ist ja Pfingsten sozusagen, da steht ja Petrus vorne und er verkündigt und erzählt es denen, den Zuhörern, den Juden, die wo da dabei standen. Das haben wir jetzt unter Umständen vielleicht beim Brotbrechen uns mal angeschaut. Und jetzt wird es interessant, dieses Vorherwissen, diese Kenntnis, die Gott schon hatte, wie sieht es dann aus in diesen Opfern und in diesen Prophetien, die bereits im Alten Testament das schon mal darstellen? Man kann als Beispiel nehmen das Passahlamm. Es ist vorher, glaube ich, sogar erwähnt worden. In 2. Mose 12. Die täglichen Brandopfer, morgens und abends. Liebe Geschwister, der Vater hatte hier immer hierbei seinen geliebten Sohn vor Augen. Habt ihr das schon mal in der Art und Weise betrachtet? Dass der Vater hier sieht, was sein Sohn am Kreuz vollbringen wird. Wie gewaltig das ist. Es gibt da viele Stellen dazu. Und wer da eine kleine Liste haben möchte, der kann mich ruhig antriggern und ich würde eine Liste zukommen lassen, die stammt vom Karl Hermann Kaufmann. Jetzt kann man auch die Frage stellen, als nächstes, ja, für wen und wozu wurde denn dieser Ratschluss gefasst? Im Vorherwissen, also zu dem Zeitpunkt, wo die Welt noch nicht erschaffen war. Ehe ein Mensch auf der Erde lebte und bevor die Sünde auftrat, hat Gott es vorausgesehen, dass die Sünde in seine Schöpfung einbrechen wird und zudem verheerende Folgen anrichten wird. Diesen Zustand hat Gott durch sein Vorauswissen, wir haben das ja schon bei den vergangenen Betrachtungen von Gott schon mitgeteilt bekommen von den Brüdern, hat er quasi durch seinen Ratschluss und seinen Lösungsplan dem schon entgegengewirkt. Und worum geht es Gott? Es geht Gott darum, uns Geschöpfe vor einem ewigen Verlorensein zu bewahren und einen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Situation zu eröffnen. Man muss jetzt an Franz denken. Und da sage ich jetzt einfach mal so, stell dir vor, du sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis drin. Und da ist kein Rauskommen möglich. Unmöglich. Geht nicht. So ist die Situation eines Unerlösten. So war mir auch. Wie kommst du aus diesem Hochsicherheitstrakt raus? Von außen muss einer aufsperren und dir die Freiheit gewähren. Und das passiert durch dieses Opfer am Kreuz auf Golgatha, wenn du das annimmst. Und hierzu gehört auch eindeutig, das will ich aber nicht weiter ausführen, dass Gott im Voraus weiß, wer denn diese Rettung annehmen wird. Da kommt dieser Begriff ins Spiel, zuvor erkannt, zuvor bestimmt, steckt auch dieser Begriff griechisch drin, Prognosis. Das ist unser Wort, was wir heute nehmen für die Prognose. Ich werde im September wieder mit so vielen Millionen von Prognosen zugeschüttet über die Wahlausgänge. Das ist etwas, was die Menschen versuchen vorherzusagen, aber es so richtig gar nicht können. Es gibt ja noch weitere Ratschlüsse, die beziehen sich auf die Geschehnisse hier auf der Erde. Zum Beispiel, das 1000-jährige Friedensreich wird noch kommen, ist ein Ratschluss. Christus und die Braut ist ein Ratschluss. Und in 1. Korinther 2,9 steht ja letztendlich auch das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ein weiterer Ratschluss, es gibt ja auch eine Vollzahl der Heiden, ist auch ein Ratschluss. Also könnte man sich auch über das nur unterhalten. Aber jetzt habt ihr gesehen, dieser Ratschluss Gottes und der Wille, der dahinter steckt, wozu das führt. Was das da letztendlich für eine Zielrichtung hat und wie der Herr uns auch am Ende im Fokus hat. Er will dich und mich retten. Das war jetzt das Thema Gottes Ratschluss und sein Wille. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt und schauen wir. Ja, was ist denn Gottes souveräne Regierung? Wenn ich euch fragen würde, was ist denn Regierung? Da kamen bestimmt viele, viele Rückinformationen. Man muss da wissen, da gehört auch eine Tätigkeit des Regierens dazu. Unser Herr handelt, er tut was, er ist lebendig, er greift ein. Also, das ist schon mal wichtig. Und er übt da diese Herrschaft und Leitungsgewalt auch aus. Es ist normalerweise auch das oberste Organ, es gibt drüber nichts. Und über uns in der Bundesregierung, sage ich mal, für Deutschland, da gibt es nichts mehr, da ist Schluss, da ist Ende. Wir wissen alle, jawohl, da gibt es aber trotzdem noch unseren Herrn Jesus drüber. Und sie machen die Richtung und üben auch entsprechende Leitungsfunktionen aus. Und nicht vergessen, sie tragen die volle Verantwortung. Wie heißt es so schön? Bei der deutschen Bundesregierung, das Ziel ist zum Wohle des Volkes. Ich lasse den Satz jetzt mal so stehen. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Und der Ausdruck souverän, der ist gleichbedeutend mit aufgrund seiner Fähigkeiten sicher und überlegen im Auftreten und im Handeln. Unumschränkt, uneingeschränkt, gebührt einzig und allein unserem Herrn Jesus. Unsere Regierung kann gar nicht souverän sein, weil die gar nicht in der Lage ist, so zu handeln. Sie ist und bleibt fehlerhaft, sie ist unzuverlässig und sie ist unstetig. Das hat nichts mit Souveränität zu tun. In Daniel 4, 31 bis 32 lesen wir was. Zwar geht es auch um die Herrschaft. Da spricht Nebukadnezar, nachdem die Strafe, die er erfahren hat von Gott, wieder weg ist, da spricht er, der Nebukadnezar. Da geht es um die Regierung Gottes. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, jetzt kommt's, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemanden, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Dieser große Herrscher hat es erkannt. Da ja Gott der Schöpfer dieser Welt ist, gehört sie ihm auch. Und er regiert vom Himmel aus letztendlich auch über diese Welt. Und Gott ist der alleinige Machthaber. Es gibt keinen anderen. Lesen wir in Matthäus 28, 18 oder im 1. Timotheus 6, 15. Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren. Es gibt noch einen Gegenspieler, den Fürst dieser Welt, Satan, der alles versucht, und wir wissen das, auf der Erde Unordnung und Chaos zu erzeugen und Widerstand leistet gegenüber dieser Regierung Gottes. Liebe Geschwister, Gott hat niemals die Kontrolle verloren. Er setzt seine Grundsätze, jetzt bin ich wieder bei diesem Wort, souverän durch, bei der Ausübung seiner Regierung. Wieso kann Gott so handeln? Wieso kann er das? Ja, er ist die oberste Autorität. Es gibt nichts mehr drüber. Da ist gar, da ist vorbei. Er steht über allem. Er muss auch niemanden fragen oder um Erlaubnis nachfragen. Er ist auch niemanden eine Rechenschaft schuldig. Er hat als Gott das unumschränkte Recht zu tun, was er will. Was lesen wir in Epheser 1,11? In ihm, in welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt, haben wir wieder diesen Begriff, sind nach dem Vorsatz dessen, und jetzt kommt's, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und zudem ist dieses Regieren Gottes in dieser Souveränität, die nur Gott gehört, auch eine Garantie für dich und für mich, dass absolut keine Gefahr besteht, dass hier daraus eine gottgewollte Tyrannei oder Gewaltherrschaft entsteht. Dass es dann Regierungen gibt, dass es Reiche gibt, die wo anders agieren, das ist ein anderes Thema, um das geht es ja nicht. Aber unser Gott ist eine konstante Größe. Von dem kommt sowas definitiv nicht. Und es ist doch gut zu wissen, dass Gott auch über allem da steht. Er ist doch dann auch die Quelle des Trostes. Und du und ich, wir sind doch gar kein Opfer irgendeinem blinden Zufalls, sondern stehen unter seinem Schutz. In Römer 8, 31 lesen wir ja, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wie übt denn nun Gott diese Regierung aus in dieser Welt? Das ist eine interessante Frage. Und da ist so, dass Gott, wir haben es vorher auch schon ein bisschen gehört, den Menschen nach ihren Taten vergilt. Und diesen Grundsatz finden wir im Alten Testament bei Hiob 4,8 und im Neuen Testament, wir haben es schon studiert, Galater 6,7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dieses Prinzip Saat und Ernte, das ist dieses Regierungsprinzip, wie er es ausübt. Beispiele. Ich meine, ihr wisst, im Alten Testament, da gibt es ja diesen Jakob, dieser Überlister, aber schaut doch einmal an, was dieser Jakob danach alles erfährt. Er ist der Betrüger, der Fersenhalter. Aber was ihm dann alles als Konsequenz ereilen wird. Und im Neuen Testament nehmen wir bloß einmal Saulus, der war bei der Steinigung vom Stephanus dabei und später ist Paulus auch gesteinigt worden, aber er hat die Gnade erfahren, dass er nicht gestorben ist. Also wieder das Prinzip der Saat und Ernte. Und es gibt noch etwas, beim Hosea 8,7, das sollte man auch nicht vergessen. Aus einer kleinen Saat kann eine große Ernte werden. Also das kann sich auch vermultiplizieren, darf man nicht vergessen. Aber jetzt, wie schaut es denn praktisch aus? Für uns, für dich, für mich. Und ich schaue mir jetzt bloß einmal uns an, die schon Kinder Gottes sind. Wir haben vorher so viel gelesen und auch in Gesängen von diesen Kindern Gottes gesprochen. Also. Sein Regieren oder sein Handeln bezieht sich auf mein und dein Verhalten, auf deine und meine Lebensführung. Wenn es nicht passt, züchtigt er, tut was, er macht was. Aber du und ich bleiben immer sein Kind, das wird nicht in Frage gestellt. Das ist eine Sache. Das Regieren, wo regiert er denn hin? Auf die Erde. Und was in dieser Zeit geschieht, das ist es. Hier geht es ja nicht um die Ewigkeit und auch nicht um den Himmel. Weil du und ich als Kinder Gottes, wo werden wir sein in der Ewigkeit? Im Vaterhaus. Ewige Gemeinschaft mit ihm. Das wird also hier nicht in Frage gestellt. Was wir haben sollen, du und ich sollen Respekt und Ehrfurcht haben. Das lesen wir im 1. Petrus 1,17. Da lesen wir, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen und der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel, haben wir wieder soweit, in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wir sollten Ehrfurcht haben, nicht Angst. Wenn jetzt jemand bei euch oder von euch so dieses Angstgefühl hat oder vor Gott Angst hat, kommt zu den Brüdern, bringt es dem Herrn, dass das weggenommen wird. Oder geht ihr selber zum Herrn. Der Herr will keine Angst. Ich bin doch ein Kind. Und was steht dort? Der Vater liebt uns so wie seinen Sohn. Habt ihr es vorher noch gewusst, wie er seinen Sohn liebt von Ewigkeit her? In was für einer göttlichen Liebe? Und genauso wirst du und ich auch geliebt. Ja, wie kann ich da Angst haben vor diesem Gott? Darf ich nicht haben. Was denke ich? Und das Schöne ist, mit dieser Saat und Ernte, ich habe eigentlich jetzt ein bisschen so das Negative da das geführt, aber liebe Geschwister, liebe Zuhörer, es gibt da ein göttliches Aber. Und das ist immer gut. Müsst ihr mal schauen, wo denn diese Abers auch auftauchen. Da gibt es viele, viele in der Bibel. Eins nehme ich jetzt mal her. In Galater 6,8 gibt es ein göttliches Aber. Und da heißt es, wer aber auf den Geist zählt, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das heißt, Gott will dich und mich zu dieser Erkenntnis führen, dass das Böse Verderben bringt und es ist zu meiden. Punkt. Und wenn du das Gute bringst, dann hat das Segen und das gehört gefördert. Das ist das Regierungshandeln. Ist doch genial, was der Herr so macht. Die Gottesregierung ist unerforschlich und unergründlich. Lesen wir ja im Römer 11,33. Damit ist gemeint, diesen Zusammenhang zwischen Saat und Ernte darf ich und du überhaupt nicht bewerten. Das ist Autorität und Souveränität von unserem Herrn. Und es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo das Katastrophale in sagen wir mal Folgen gehabt hat. Denkt einmal an die Freunde von Hiob, was die alles für Schlussfolgerungen daraus geführt haben. Die konnten gar nicht wissen, was auf dem Hintergrund war. Hüten wir uns davor, so zu denken und zu handeln? Dürfen wir nicht. Es gibt nur eine ganz schlimme Form der Zucht. Ich nehme jetzt mal das so, dass die Kinder Gottes das nicht bekommen. Die strengste Form, und die lautet, den Menschen einfach laufen zu lassen. Wir haben das schon angeschaut, wenn wir den Römerbrief betrachtet haben. Über Römer 1,24, 26 und 28. Und da lautet es ungefähr so, denn durch ihr Sündenleben fügen sich diese Menschen selbst schweren Schaden zu. Das ist auch ein Regieren Gottes. Jetzt haben wir an und für sich gesehen, wie Gott regiert, wie Gott eingreift, wie seine Prinzipien lauten bezüglich Regieren. Das ist was Aktives. Also das ist nichts Passives. Und zum Schluss wollen wir uns noch die Bündnisse anschauen. Gottes Bündnisse. Was ist ein Bündnis? Das ist irgendwie nicht so richtig zum Greifen. Kann zum Beispiel eine Anordnung sein, eine Verfügung, ein Vertrag, ein Testament, auch eine Allianz. Ich brauche einen Geschäftspartner dazu. Es kann hoch und niedrig von der Stellung her sein. Da sind auch Vereinbarungen drin, Vereinbarungen über Konsequenzen und dergleichen. Ein Testament zum Beispiel, das ist ein einseitiger Bund, der kann mit oder ohne Bedingungen sein. Dieser Begriff des Bündnisses findet man im Alten Testament, ist der Schwerpunkt. Ungefähr 300 Mal und im Neuen Testament an 33 Stellen. Also ich könnte jetzt sagen, als Bündnisse, die kommen jetzt wieder. Wahlbündnisse, Parteienbündnisse. Dann haben wir Bündnisse von vor- oder in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ihr wisst doch, NATO ist ein Bündnis. Es gab einmal einen Warschauer Pakt, das war auch ein Bündnis. Es gibt auch Bündnisse zwischen Privatpersonen oder zwischen Stämmen oder Völkern. Ich habe einen Arbeitsvertrag, werdet ihr bestimmt auch haben, ist auch eine Art Bündnis. Es gibt aber einen ganz kleinen, feinen und von Gott gegebenen Bund. Wen meine ich? Ich sage Simon und Debbie. Richtig, ist auch ein Bündnis. Die machen jetzt ihren Vorbereitungskurs und die lernen auch, dass da Rechte und Pflichten dabei sind. Ich sage es jetzt einfach einmal so. Man kann ja jetzt noch weiter studieren, wann kann denn überhaupt so ein Bündnis geschlossen werden? Ist aber ein eigener Punkt. Und am Ende, die beiden Parteien einigen sich auf den Vertrag, sie bestätigen das Verzeugen, durch entweder einen Schwur, es kann aber auch ein Zeichen sein. Und jetzt kommt es, wenn er so ein Bund bestätigt ist, dann kann er nicht mehr aufgehoben werden und es kann ihm nichts hinzugefügt werden. Das sind weltliche Bündnisse, gehen auch in der Regel in langwierigen Verhältnissen voraus. Wisst ihr noch, wie lange es dauert hat, 2017, bis wir eine Koalition oder eine fähige Regierung gehabt haben? Es waren ja Monate. Und was ist daraus geworden? Lass jetzt einmal so stehen, man sieht wieder einfach, bei Menschen ist das ziemlich schwierig. Ein Bund, den aber Gott macht, jetzt wechselt man. Jetzt gehen wir weg von dieser Welt, von diesen ganzen Dingen, sagen wir, der ist von anderer Art. Er schließt einen Bund auch aus seiner eigenen Souveränität heraus. Jetzt müssen wir wieder zurückdenken, was dieser Begriff Souveränität bedeutet. Und er braucht sie mit dem Menschen gar nicht beraten. Das tut er auch nicht. Es gibt hier bei Gott und Bündnisse, die sind einseitig. Und das sind die herrlichen. Und es gibt aber auch zweiseitige Bündnisse. Die schauen wir uns dann an. Die haben es in sich. Und die einseitigen Bündnisse, wir haben es heute schon gehört, das ist ein Bündnis, da geht es um Verheißung. Und wie gesagt, diesen Bundtyp kann es nur zwischen Gott und den Menschen geben. Und warum? Gott erfüllt diesen Bund, da kann der Mensch im Grunde machen, was er will. Er ist ja nicht an Bedingungen geknüpft, das sehen wir aber jetzt gleich. Wozu braucht man die Bündnisse oder wozu hat Gott diese Bündnisse etabliert? Wenn du in der Bibel schaust, da finden wir ja diese menschliche, die Geschichte und die Erfüllung eines ewigen Zieles Gottes, ja. Und dieser Plan beinhaltet, so steht es auch in der Schrift, dass es hier heilige Bundesschlüsse gibt oder Verheißungen. Ich möchte hier mit euch 8 anschauen, kurz. Die Ausleger sind da ein bisschen unterschiedlich. Die würden es auch anders definieren. Manche sagen, es sind weniger, aber schauen wir es uns einfach einmal an. Beginnen wir einmal, es gibt ja 2 Schlüsse. Es gibt den zweiseitigen Bundesschluss, also da sind 2 Parteien mit integriert. Und da lest du sozusagen, wenn du im Wort schaust, da steht dann dort, wenn ihr, dann werde ich. Also das ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn du dieses oder jenes tust, dann werde ich so und so reagieren. Das sind diese Bündnisse, zweiseitig. Und da gibt es einen Bund von Eden. Das ist ein Unschuldsbund, nennen sie das. Das lesen wir im 1. Mose 26 bis 31. Und was sagt der? Leben und Segen oder Tod und Fluch waren abhängig von der Treue Adams. Und wir wissen alle, was aus dieser Treue Adams geworden ist. Katastrophe. Dann gibt es einen zweiten Bund, einen Bund vom Sinai. Den haben wir auch schon studiert im Römer. 2. Mose 20,1 bis 31,18. Da gibt Gott Mose Gesetz. Du musst. Und dann. Und da gibt es die Gebote mit dem Willen Gottes, Rechtsbestimmungen für das soziale und bürgerliche Leben und eine geistliche Ordnung. Diese beiden Bündnisse haben aber das zur Folge, dass da der Gehorsam des Menschen eine Bedingung war, um den Bund zu erfüllen. Naja, mit der Gehorsamsituation von uns gefallenen Geschöpfen ist ja nicht weit her. Eine Katastrophe. Hat nicht funktioniert. Er ist einfach mangelhaft. Aber trotzdem, und auch aus dieser Hoffnungslosigkeit, der Mensch kann das gar nicht erfüllen. Das war nie Gottes Plan, sondern das war einfach nur die Hinführung zu erkennen, du mit deinen Werken, Du kannst das gar nicht. Das muss anders passieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den herrlicheren Schlüssen. Und zwar zu diesen Bündnissen, die einseitig sind. Weil die zieht der Herr durch, weil er die Souveränität hat und weil er es kann und weil er den Menschen als Partner zum Erfüllen nicht braucht. Wir haben es halt schon gehört. Arge tut es, ja, diese einseitigen Bündnisse. Da heißt es einfach ganz einfach, ich werde. Da gibt es keine Bedingung. Gott sagt, ich mache das so und so wird es sein. Und da gehören dazu der Bund mit Adam. Und jetzt hört es zu, nach dem Sündenfall. Und da sagt Gott, was sein Los ist, die Konsequenzen aus seinem Handeln. Okay, Stellung zwischen Mann und Frau. Ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Das Leben ist gekennzeichnet von Leid und Tod. Aber liebe Geschwister, was wunderbar kommt, es kommt die Verheißung, dass es einen Erlöser geben wird. Das kommt da sofort. Das ist doch genial. Einseitiger Bund. Ist so. Dann gibt es einen Bund mit Noah nach der Sintflut. 1. Mose 9, 1 bis 18. Da führt jetzt Gott das Prinzip der menschlichen Regierung ein. Da geht's los. Wenn jemand umbringt, was dann passiert? Du hast eine Erlaubnis zum Verzehr der Tiere. Das ist einseitig. Du darfst, mach's. Ist an nichts gebunden. Dann gibt es natürlich die Prophetie bezüglich der Nachkommenschaft von Noah und dass aus der Sem-Linie später mal der Messias kommt. Da kann der Noah gar nichts dazu. Das ist etwas, was Gott in diesem Bundesschluss festgelegt hat und das passiert dann also. Dann, das haben wir heute gehört, den Bund mit Abraham, das ist genial, 1. Mose 12, 1 bis 4. Da kann Abraham gar nichts dazu, sondern das, was da verheißen ist, es gibt ein Volk. Ein Volk, er hat bloß ein Nachkommen. Er hat 12 Stämme, das auserwählte Volk. Er ist sogar ein Segen für die gesamte Welt. Das heißt nicht bloß ein Segen für die Juden, sondern auch ein Segen für die Nichtjuden. Und die Nichtjuden, das sind die Nationen, das ist der Rest von der Welt. Das hat er ihm gesagt, so wird es kommen. Das ist ein Bund, ein Verheißungsbund. Genial. Es gibt dann noch den Palästina-Bund, lesen wir im 5. Mose 30, 1 bis 10. Haben wir heute auch schon gehört. Und Davids Bund, ja, klar. Gott verheißt David ein nicht endendes Geschlecht, einen Thron und ein immerwährendes Königtum. Und das Genialste am Schluss, das ist der neue Bund, das ist der Gnadenbund, den wir in Jeremia 31, 31 bis 33 finden. Und dieser Bund wird mit dem Haus Israel und dem Haus Juda geschlossen und wird erst aufgerichtet, in Erfüllung gehen, wenn der Herr in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde erscheint und regiert. Das ist das tausendjährige Reich. Noch ein Einschub mit euch. Wie seht denn ihr das? Gibt es einen neuen Bund mit der Gemeinde? Mit dir und mit mir? Gibt es den Bund? Was würdet ihr sagen? Wir haben vorher gelesen, der Kelch des Abendmahls wird als dieser Bund erwähnt. Das lesen wir in Matthäus, in Markus, in Lukas und im 1. Korinther. Punkt. Es ist auch verständlich, dass dieser Bund basiert und als Grundlage das vergossene Blut Jesu hat auf Golgatha. Ist auch klar. In 2. Korinther 3,6 wird von dir und mir von einem Gotteskind gesprochen und dass wir bereits Diener dieses neuen Bundes sind. Also nicht, wir rennen nicht den toten Buchstaben noch vom Gesetz, sondern wir sind durch diesen Geist Gottes, den wir haben, in diesem Bund schon tätig. Und im Hebräerbrief steht, dass du und ich zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, gekommen sind. Das lesen wir in Hebräer 12, 24. Und du und ich, wir dürfen jetzt schon die ganzen Segnungen, die dieser neue Bund enthält, nutzen und für uns auch anwenden. Wir sind Nutz, ich nenne es einmal so, verzeiht mir den Ausdruck, Nutznießer. Wir dürfen das jetzt schon nutzen. Was sind denn diese Segnungen unter anderem? Du und ich, wir haben ja die Vergebung der Sünden, Kolosser 1, 14, und wir sind Erlöste. Du und ich sind von Neuem geboren und vom Geist geleitet, Galater 5, 18. Und die Gedanken Gottes sind auf deinem und meinem Sinn und in unser Herz geschrieben. Das ist mit dem Hebräer 10, 16. Und jetzt kommt es auf das, was ich aussehen will. Wir haben in Römer 9,4, schreibt ja der Paulus über die Israeliten, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Ich habe euch ja vorher eine Liste aufgezählt von Bündnissen. Und da taucht nie die Gemeinde auf, so direkt. Aber wir dürfen als die Gemeinde Jesu bereits alle Segnungen, die dieser Bund beinhaltet, nutzen. Und es steht auch im Hebräer 8,8 drin, nochmal, da steht wieder das Zitat, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, aufrichten werde. Steht im Hebräerbrief. Wenn es denn der Bund mit der Gemeinde wäre, müssten wir jetzt diesen Passus ändern. Dann müsste man sagen, der ist ja schon geschlossen dann. Ist aber nicht. Also wir haben kein Bündnis, aber wir dürfen alle Segnungen, gibt noch weitere, die dürfen wir schon in Anspruch nehmen. Franz, hast du mit deinen Kindern ein Bündnis?
Einige.
Einige und zwei. Aber mit Gott tut mit seinen Kindern keine Bündnisse direkt schließen. Das macht er nicht, das braucht er nicht. So, jetzt haben wir eigentlich gesehen, wie diese Bündnisse auch zu verstehen sind, was die für Ziel haben, einseitige, zweiseitige. Und wir dürfen jetzt bei all den Punkten, die wir angeschaut haben, können wir eigentlich Gott nur verherrlichen und ihm danken, dass er das so gemacht hat, dass wir jetzt diese Edelsteine vom Ratschluss, von der Regierung und von dem Bündnis für uns einmal mitnehmen dürfen. Wir dürfen auch das an Herrn Hilling und anbeten und auch wieder mal für uns persönlich einmal durchdenken, was das eigentlich bedeutet. Der Handelnde ist Gott, das ist immer das Zentrale und er will deine und meine Errettung. Die, die das schon gemacht haben, Halleluja. Und die, die das noch nicht haben, dass sie da mit dem Herrn im Reinen sind und Kinder Gottes sind, kommt zu den Brüdern oder zu den Ältesten, dass man das gerade zieht. Und sind jetzt unser Herzen gedemütigt worden? Und sind sie auch zugleich wieder aufgebaut worden. Das möchte ich euch mitgeben für die kommende Woche oder auch die kommenden Monate. Und ich lese nur am Schluss das vom Römer vor, weil das ist so genial, dass das Ganze auch wieder beschreibt. Römer 11, 33, 6, 6 36. Anmerkung, wenn jemand die Predigt haben, überbracht haben, was sagen, es gibt noch weiter, haben die ganzen Textstellen erinnert. Ich schicke das gerne als PDF zu. Und da schreibt der Paulus, O welche Tiefe des Reichtums wohl seiner Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn in ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.